Ja, mache ich sehr gerne. Ich habe mich übrigens gefragt, bei dem Ü, also Ü müsste doch eigentlich mehr Punkte geben, oder? Ü ist doch immer irgendwie schwierig unterzubringen. Also ein Punkt für Ü finde ich jetzt irgendwie ein bisschen schwach, aber ist egal. Gleichgültig, ist mir jetzt echt gleichgültig, ob das Ü so ist oder nicht. Ja, genau, 3G. Also wer letzte Woche von euch da war, der weiß, 3G, es geht nicht um irgendeinen neuen Mobilfunkstandard. Obwohl es hat vielleicht. Naja, ich meine, neu wäre es ja eh nicht, aber so ganz entfernt ist es auch nicht. Und ich möchte auch nochmal so, für die, die nicht dabei waren letzte Woche, nochmal ganz kurz so ein Recap, wie es auf Neudeutsch heißt, machen, wofür 3G steht. 3G, das steht für Gewohnheit, das steht für Gleichgültigkeit und das steht für Gewichtung. Und Helga hat es ja gerade schon gesagt. Diese 3G-Serie ist für uns als Church eine ganz besondere Serie, weil es darauf basiert, dass Mike, unser Senior Pastor oder Mike Schmidt in Reutlingen, der hatte einen Eindruck, der hatte einen prophetischen Eindruck. Und ja, ich möchte noch mal kurz abholen, was denn das ist, so ein prophetischer Eindruck. Ein prophetischer Eindruck oder Prophetie bedeutet, dass Gott zu einem Menschen spricht. Und das tut Gott durch seinen Heiligen Geist. Und es gibt eine Bibelstelle in Joel 3, Vers 1, da steht, auf welche Art der Heilige Geist zu uns sprechen kann. Und dort steht, wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Also, einmal göttliche Eingebung, bedeutungsvolle Träume und Visionen. Und ja, vor circa einem Jahr hat der Heilige Geist auf alle drei Arten mit Mike gesprochen. Und da kam in dem letzten Podcast, hat Mike auch von diesem 3G-Mobilfunkstandard gesprochen. Hat gesagt, ja, das war ja damals auch irgendwie so. 3G war so eigentlich das Level, wo man überhaupt mal anfangen konnte, an Smartphones zu denken. Davor konnte man SMS schreiben und telefonieren, das war schon auch ganz nett. Aber 3G war ja wirklich so die Basis irgendwie so als, ja, der Next Level, wenn man so will, um überhaupt ein Smartphone einsetzen zu können. Und für uns als Church im übertragenen Sinne ja auch ein neues Level. Und bei unserem Big Ten letztes Jahr, da hat Gott zu Mike gesagt, dass er uns als ICF, als Kirche nochmal ganz neu gründen will. Und Mike hat es letzte Woche gesagt, für ihn war das nicht so ganz klar, was heißt neu gründen, alles zumachen oder komplett neu und wie soll das aussehen? Aber der Heilige Geist sagte, nee, nicht alles zumachen und schließen, sondern das, was da ist, das nehmen wir mit hinein. Das nehmen wir mit hinein in einen neuen Level von Church, in einen neuen Level von Kirche. Und genau, heute geht es um das Thema Gewichtung. Heute geht es um das Thema Gleichgültigkeit. Und nächste Woche werden wir das Thema Gewichtung haben. Genau, da kommt der Mike hierher. Und ich möchte mit euch anschauen, Gleichgültigkeit. Ja, was ist denn Gleichgültigkeit eigentlich? Und was hat denn Gleichgültigkeit, was könnte das mit meinem Nächsten auch zu tun haben? Was könnte das auch mit mir zu tun haben? Und Jesus, ich danke dir dafür, dass ihr das zu uns mit hineinnimmst und dass wir dir nicht gleichgültig sind. Jesus, ich danke dir, dass du, ja, dass du uns lehren willst und dass du uns einfach ja, dort abholen willst, wo wir gerade stehen. Und Jesus, ich bete darum, dass du uns wirklich dort begegnest. Dass du uns begegnest, wo wir vielleicht einfach ja, Punkte in unserem Leben haben, Baustellen haben, wo wir ja in irgendeiner Form vielleicht gleichgültig sind. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt wirklich zu uns sprichst. Amen. Ich würde dir von einer Begebenheit erzählen, wo Jesus in einer Menge von Leuten unterwegs war. Und dann kam so ein Schriftgelehrter, also ja, sowas wie so ein, heute wäre es vielleicht irgendwie ein Dozent von einer theologischen Fakultät oder wie auch immer. Und der kam dann so und würde sagen, ja, okay, Jesus, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu haben, zu bekommen? Und Jesus meinte darauf, naja, was steht denn geschrieben? Du müsstest doch wissen. Was liest du dort? Und ja, der Gesetzeslehrer antwortete, da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Und Jesus sagt dann, ja, dann tu das. wir es übertragen auf dich und mich, wer ist denn dein und mein Nächster? Es gibt Übersetzungen, da steht nicht deinen Nächsten lieben, da steht deinen Mitmenschen lieben. Und Mitmensch ist eigentlich, ja, das heißt ja eigentlich jeder. Das heißt ja eigentlich jeder, der jetzt hier neben dir sitzt, jeder, dem du diese Woche begegnet bist, jeder, dem du morgen begegnen wirst. Also, ja, das ist dein Nächster. Und lass uns das nochmal anschauen. Da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Und manchmal könnte es sein, dass wir das vielleicht auch ein bisschen falsch verstehen. Das bezieht sich zuallererst nur auf Gott. Es heißt nicht, dass ich mich mit allem auch um mich drehen soll. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir bleibt oft dieser letzte Teil viel mehr hängen. Wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber der erste Teil, da geht es in erster Linie erstmal um Gott. Der bedeutet nämlich, alles, was ich bin, alles, was ich habe, das soll ich Gott geben. Okay, aber wenn ich jetzt alles, was ich bin, mein ganzes Herz, meinen ganzen Willen, meinen ganzen Verstand Gott gebe, meine ganze Liebe, was habe ich denn dann noch für meinen Nächsten? Ist da noch was? Und vielleicht liegt hier der Knackpunkt. Vielleicht liegt hier das Problem, wir versuchen es irgendwie aus unserer eigenen Kraft. Wir tun unser Bestes, um für unseren Nächsten da zu sein. Aber irgendwie scheint es doch nie genug zu sein. Und irgendwann bleibt mein Nächster oder ich selbst vielleicht auch auf der Strecke. Also wie soll das denn überhaupt gehen? Wenn ich alles Gott gebe, Energie und Kraft für meinen Nächsten zu haben? Und wisst ihr, manchmal macht sich dann auch so ein Frust in mir breit, der mich irgendwie auch lähmt. Ich frage mich ja, wie soll das gehen? Ich schaff's ja eh nicht. Irgendwie komme ich dann in so eine Passivität hinein. Und ich sitze dann irgendwie so ein bisschen wie erstarrt in meiner Warteposition und hänge irgendwie fest. Und sowas Ähnliches haben auch die Jünger von Jesus erlebt. Sie saßen mal mit Jesus zusammen. Und Jesus sagte zu ihnen, ja, bleibt in Jerusalem oder geht nach Jerusalem und wartet auf die Zusage, die der Vater euch gibt. Jesus sagte ihnen, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Und die Jünger schauten Jesus an und meinten, okay, ja, aber wie meinst du das jetzt? Ist jetzt die Zeit da, dass du wieder das israelitische Reich herstellst? Und Jesus antwortete, hey, es steht euch gar nicht zu und es ist gar nicht euer Thema, euch das zu fragen, weil das die Antwort darauf, die hat der Vater alleine. Aber wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr mit seiner ganzen Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und als Jesus das gesagt hatte, dann kam eine Wolke, hüllte ihn ein und nahm ihn mit in den Himmel. Das war die Himmelfahrt. Und die Jünger standen da, wahrscheinlich mit riesen Fragezeichen in ihren Herzen, in ihren Augen, haben zum Himmel hochgestarrt. Dann standen zwei Männer neben ihnen und fragten nur so, was starrt ihr da zum Himmel? Und ich finde das irgendwie, also ich hätte auch zum Himmel gestarrt, ich kann das also voll verstehen. Aber sie sagten, ja, dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen wurde, der wird wiederkommen. Und dann gingen die Jünger nach Jerusalem zurück. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon mal erlebt habt, dass ihr irgendwie auf einer Konferenz wart oder irgendwo an einem Ort, wo jemand war, der echt so richtig inspirierend war und der euch mitgenommen hat und gesagt hat, wow, hey, cool. Und ihr kommt nach Hause und ihr ja, zuerst seid ihr noch richtig geflasht und alles cool. Und irgendwann kommt der Moment, wo ihr denkt, ja, okay, jetzt ist aber irgendwie so eine, jetzt bin ich hier allein, irgendwie so eine Leere. Und ich stelle mir vor, dass das den Jüngern vielleicht so ähnlich ging. Jesus war aus ihrer Mitte in den Himmel hinaufgefahren und sie machten sich auf den Weg. Und sie haben sich vielleicht unterhalten. Ja, was passiert jetzt? Wir sollten nach Jerusalem gehen, ja. Wir sollten warten, aber wie lange sollten wir warten? Davor hatten sie aufregende, tiefe und herausfordernde Momente mit Jesus erlebt. Sie waren unterwegs mit ihm. Er hatte sie gelehrt, sie hatten Wunder erlebt. Sie hatten erlebt, wie er in Vollmacht gepredigt hatte. Und Jesus hatte sie selbst ausgesendet. Und sie haben es selbst erlebt und haben es ausprobiert, wie Gott durch sie wirkt und wie das, was Jesus sie gelehrt hat, in Erfüllung ging und Wunder passierten. Und dann kam Karfreitag, der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde. Und Jesus hatte sie darauf vorbereitet. Aber als es dann passierte, konnten sie es doch nicht fassen. Und sie hatten diesen tiefen Wunsch und die große Hoffnung in ihrem Herzen, dass Jesus ein Königreich aufrichtet und mit ihm alles besser wird. Und als Jesus am Kreuz hing, war das so weit weg in diesem Moment. Drei Tage später, an Ostermorgen, als Jesus auferstanden wurde, brach diese Hoffnung wieder durch. Jetzt wird alles gut und jetzt erfüllt sich unsere Hoffnung. Und jetzt? Himmelfahrt. Jesus ist wieder im Himmel. Jesus ist wieder weg. Und jetzt war diese Leere in ihnen. Aber sie haben das gemacht, was Jesus ihnen gesagt hatte. Sie sind nach Jerusalem gegangen. Sie haben sich regelmäßig getroffen. Sie haben gewartet. Sie haben zusammen gebetet. Aber dieses Rausgehen, dieses mit Jesus unterwegs sein, das war irgendwie nicht mehr da. Und sie waren in so einer Warteposition. Ja, wie lange sollten wir warten? Vielleicht sind sie sogar irgendwie in so eine Starre gekommen. Und in dieser Starre an Pfingsten, da passierte es. Und es war auch wieder so ein Tag, da waren sie in ihrer Location zusammen, so wie wir jetzt hier zusammen sind. Wir können lesen, es waren so circa 120 Menschen und es kam das Pfingstfest. Es war Hochbetrieb in Jerusalem. Aus allen Herrenländern kamen Menschen nach Jerusalem. Und es hieß Pfingstfest, hieß auch Wochenfest, weil es war 5 Wochen nach Pessach. Und sie kamen nach Jerusalem und Juden und Anhänger des jüdischen Glaubens aus allen Richtungen und sie wollten gemeinsam feiern. Die Familien sagten für die Ernte Dank, indem sie die Erstlingsfrucht ihrer Ernte den Priestern brachten und alle wollten einfach dieses Pfingstfest feiern zusammen. Und die Jünger saßen wieder zusammen. Und es gab auf einmal ein mega Rauschen, wie auf einem riesigen Sturm. Und dieser Sturm, dieses Rauschen, es erfüllte das ganze Haus, den ganzen Raum. Und dann kamen so kleine Feuerflammen, die sich auf den Köpfen der einzelnen, ja, der Jünger niedergelassen hatten. Der Heilige Geist ist gekommen. Und sie wurden von ihm erfüllt und sie konnten plötzlich in verschiedenen Sprachen reden, ohne dass sie es jemals gelernt hatten. Und dann die Menschen drumherum, die haben auch dieses Rauschen irgendwie gehört und die kamen hinzu. Die konnten sich das nicht erklären und die haben gesagt, hey, was passiert hier? Sie staunten darüber, dass sie hörten die Jünger und die Menschen, die dort waren, einfach in ihrer Sprache reden. Egal, woher sie herkamen. Und sie hörten die Menschen reden von den wunderbaren Taten Gottes. Die Menschen waren fassungslos. Wie konnte das passieren? Wie konnte das sein? Und einige von ihnen meinten auch, naja, die haben einfach zu tief ins Glas geschaut. Kann ja schon mal passieren. Aber dann steht Petrus auf. Mit allen anderen Aposteln. Und er steht auf vor die Menge. Und er redet zu ihnen. Und er erklärt ihnen, was hier gerade passiert. Und er erklärt ihnen, dass genau das passiert, was wir vorhin in Joel gelesen haben. Das, was angekündigt wurde. Und Petrus erzählt ihnen von Jesus und er ruft sie zur Umkehr. Und er ruft sie auf, sich auf den Namen Jesu taufen zu lassen. Und die Menschen, die das hörten, die nehmen das an. Und an diesem Tag bekehren sich 3000 Menschen. Wow. Lass mich nochmal kurz zurückspulen. Also die Jünger treffen sich ziemlich lange in Jerusalem. dann kommt das Pfingstwunder und der Heilige Geist kommt und sie werden von ihm erfüllt. Und auf einmal kommen die Jünger aus ihrer Warteposition raus. Sie kommen aus dieser Starre raus. Sie stehen auf und an diesem Tag bekehren sich 3000 Menschen. So ist die erste christliche Gemeinde entstanden. Und dann hat Petrus diese begeisternde, diese mitreißende Predigt gehalten. Und er wollte, dass alle, die da waren, alle, die jetzt vor ihm standen, er wollte unbedingt, dass diese Menschen von Jesus hören, dass die Menschen diese Botschaft von Jesus hören. Er konnte nicht anders. In der neuen Genfer Übersetzung wird das so übersetzt: Sie mussten es unbedingt hören. Aber spannend ist doch auch, dass genau dieser Petrus auch Tage davor noch mit den anderen Jüngern in ihrer Location, in diesem Raum war und in dieser Warteposition irgendwie, in dieser Passivität irgendwie auch drin steckten. Und dann schickte Gott den Heiligen Geist. Und Petrus steht auf. Und er verkündet Jesus. Nicht aus seiner eigenen Kraft. Aber der Heilige Geist gab ihm die Kraft. Der gab ihm in diesem Moment alles, was er brauchte. Er gab ihm den Mut. Er gab ihm die Worte. Er gab ihm die richtigen Gedanken. Er gab ihm die Liebe. Er gab ihm die Perspektive für die Menschen, die Gott so sehr liebt. Er war erfüllt vom Heiligen Geist. Und das ist das, was Jesus uns in diesem Gebot sagen wollte. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Nächsten sollst du so lieben wie dich selbst. Das heißt, wenn du und ich, wenn wir all unser Herz, unsere Kraft, unsere Hingabe an Gott geben, wenn du dein Leben komplett Gott gibst, dann wird er dich füllen. Dann wird er dich mit seiner Liebe füllen. Mit seiner Liebe, die es dir ermöglicht, dich selbst zu lieben, heil zu werden, dich selbst anzunehmen und eine Liebe, mit der du deinen Nächsten lieben kannst. Wenn du dich Gott ganz hingibst, dann kommt dieser Strom von Gottes Liebe, der genug ist für dich und für deinen Nächsten. Nicht aus eigener Kraft. Aber Gott ist Liebe und er will dir und mir darin begegnen und dich und mich mit dieser Liebe und dem Heiligen Geist und seiner Kraft erfüllen. Gott will dir begegnen. Heute, jetzt, genau hier. Du bist ihm wichtig. Und er lädt dich ein, in eine lebendige Beziehung mit ihm zu kommen. Und durch den Heiligen Geist will er dich lehren. Er will dich führen. Er will dir helfen zu entscheiden, wann bin ich dran, diese Liebe Gottes für mich in Anspruch zu nehmen und wann soll ich diese Liebe weitergeben, indem ich zum Beispiel für jemanden bete oder indem ich jemandem praktisch helfe oder indem ich einfach nur für ihn da bin. Und der Heilige Geist will dir helfen und mir helfen, aus diesem Warten, aus dieser Warteposition heraus, aus Passivität heraus, aus den Gedanken heraus, die sich vielleicht nur um mich drehen. Und lasst uns an der Stelle noch einen kleinen Schritt weitergehen. Wenn wir über unseren Nächsten nachdenken, dann denken wir vielleicht zuerst an die, die Jesus noch nicht kennen und die keine lebendige Beziehung mit ihm haben oder die mit dem Glauben überhaupt nicht so viel zu tun haben. Und das ist doch unser Auftrag, oder? Ja? Diesen Menschen von Jesus zu erzählen, dass sie ihn kennenlernen, das ist richtig und das ist auch gut. Aber ich möchte unseren Blickwinkel auch mal auf unsere Reihen lenken. Wie sieht's da aus? Und ich möchte eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von einem Mann, der 2 Söhne hatte. Der Mann, der lebte wohlhabend, irgendwo in einer bekannten Großstadt oder auf jeden Fall da, wo es irgendwie, ja, wo viel los war. Und war wohlhabend und hatte 2 Söhne und der eine Sohn sagte, hey Vater, ich glaube für mich ist die weite Welt da, ich muss raus. Kannst du nicht mir mein Erbe jetzt schon geben? Der Vater sagte, ja. Und so bekam dieser Sohn, dieser jüngere Sohn, bekam das ganze Erbe ausgezahlt. Und er machte sich dann auf den Weg. Er nahm das ganze Geld, und ging in die weite Welt. Ging in Spielcasinos. Hat sein Geld irgendwo vielleicht im Bordell verbracht. Hat irgendwie alles sich gegönnt, was man sich nur gönnen konnte. Und irgendwann war das Geld eben aus. Und irgendwann kam eine Hungersnot in dieses Land. Ja, und irgendwie, ja, war er so weit am Boden, wie er noch nie war. Und er bekam dann bei einem gnädigen Mann irgendwie, bekam er dann einen Job. Er bekam einen Job in einem Schweinestall. Hat die Schweine gehütet und hat dann irgendwie, naja, hat gehofft, dass er vielleicht von dem, was die Schweine abbekamen, von den Essensresten, dass er da vielleicht sich irgendwas wegnehmen durfte. Aber das durfte er nicht. Und da fragte er sich, hey, irgendwie, ja, bei meinem Vater war das doch irgendwie alles ganz anders. Und er hat mit sich gerungen und hat drüber nachgedacht, ja, was soll ich tun? Soll ich mich auf den Weg machen? Ich weiß nicht. Aber irgendwann hat er es getan. Irgendwann hat er gesagt, nein, ich will zu meinem Vater. Und ich will ihm sagen, ja, ich bin's nicht wert, dein Sohn zu sein. Ich habe das, was du mir anvertraut hast, mein Erbe, ich habe es alles verschleudert. Es ist alles weg. Aber vielleicht kann ich bei dir arbeiten als Tagelöhner. Und so hat er sich auf den Weg gemacht. Und er kam dann irgendwann und hat von weitem schon das Haus von seinem Vater gesehen. Und vielleicht ist er nochmal kurz stehen geblieben und hat gesagt, hey, weiß nicht, soll ich das wirklich machen? Aber er ist weitergegangen. Voller Angst. Vor dem, was passiert. Vor dem, was ihm vielleicht sein Vater vorhalten könnte. Aber der Vater sah ihn schon von weitem. Und er kam ihm entgegen. Und voller Mitleid hat er ihn in den Arm genommen und hat gesagt, hey, schön, dass du da bist. Er fiel ihm in den Hals und er küsste ihn. Und dann sagte der Vater zu seinen Arbeitern und sagt, hey, lass uns heute eine Mega-Party feiern. Mein Sohn ist zurück. Holt das beste Rind, was wir im Stall haben. Holt es und schlachtet es, dass wir heute Steaks auf den Grill schmeißen. Wir wollen heute die ganze Nacht einfach nur feiern. Und der ältere Sohn, der ältere Bruder, der hat das irgendwie mitbekommen. Der war beim Arbeiten und kam nach Hause. Und vielleicht hat er schon gerochen, hey, da wird gegrillt. Hat schon coole Musik gehört. Und kam dann und fragte, hey, was ist los? Gibt es irgendwas zu feiern? Gibt es irgendwie einen Grund? Und sein Vater kam raus und sagte ihm, hey, dein Bruder ist zurück. Und der ältere Bruder war einfach nur zornig. Er war einfach nur zornig. Er hat gesagt, hey, ich hab nie hier irgendwie eine Fete gehabt. Ich habe nie was zum Grillen gehabt. Ich habe nie hier irgendwie ein Fest gemacht. Wie kann es sein? Der kleine Loser, der kommt zurück. Und du holst ihm das beste Rind, was wir haben. Und der Vater sagte zu ihm, mein Kind, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen. Dieser hier, dein Bruder, war tot. Und nun lebt er wieder. Er war verloren und er ist wiedergefunden. Ja, auch hier können wir zwei Arten von Gleichgültigkeit irgendwie sehen. Schauen wir uns mal den jüngeren Sohn an. Er ist im Schweinestall. Und er schämt sich. Er ist schmutzig. Er hat Hunger. Er fühlt sich elendig. Und ja, er ringt mit sich. Und dieses Ringen irgendwie, ja, ich habe Mist gebaut. Aber anstelle zum Vater zurückzugehen, weiß nicht, vielleicht geht es uns manchmal auch so. Wir denken, wir haben Mist gebaut. Und wir ertragen aber lieber die Not. Wir ertragen vielleicht auch lieber das Elend. Und ich glaube, es ist irgendwie auch eine Form von Stolz. Von Gleichgültigkeit. Davon, dass wir uns diese Blöße irgendwie nicht geben wollen, zum Vater zu kommen und sagen, hey, ich habe Mist gebaut. Und wir sind gleichgültig. Wir bleiben lieber in dieser Passivität und sind vielleicht irgendwie auch starr. Und wisst ihr, ich glaube auch hier brauchen wir den Heiligen Geist, dass wir uns aus dieser Starre heraus befreit. Aber wir müssen bereit sein, uns auf dem Weg zurück zum Vater zu machen. Und schauen wir uns mal den älteren Sohn an. Ihm war es egal, wo der jüngere Bruder war. Er war doch selber schuld. Und jetzt muss er halt irgendwie dafür gerade stehen. Er muss die Konsequenz halt einfach tragen. Wenn der meint, er müsste das Erbe verprassen. Aber nach jüdischer Sitte hätte er eigentlich nach dem jüngeren Bruder schauen müssen. Das wäre seine Aufgabe gewesen. Und dass der jüngere Sohn zurückkommt, freut sich der Vater. Und irgendwie scheint es so, als hätte der Vater auch gewusst, was sein Sohn getan hat. Und deswegen war er auch so froh, dass er kam. Aber der ältere Sohn, der hat nichts unternommen. Er hat nichts getan, um seinen jüngeren Bruder zurückzuholen. Sind wir vielleicht auch wie dieser ältere Bruder? Geht es uns vielleicht auch so, dass wir uns, wenn auch vielleicht nur in unseren Gedanken, mal über den einen oder anderen erheben, die da mal waren, die vielleicht mal hier in unserer Mitte auch waren, die vielleicht auch irgendwann mal ja, mit uns unterwegs waren und die ja vielleicht aus unserer Sicht irgendwie Mist gebaut haben? Ist es uns vielleicht manchmal egal, was mit dem oder der passiert? Sind wir da vielleicht gleichgültig? Und ist es nicht auch unsere Aufgabe als älterer Sohn, nach unserem jüngeren Bruder zu schauen? Aber wie? Du kannst auch hier den Heiligen Geist bitten, dass er dir diese Gleichgültigkeit aus dem Herzen nimmt und dir zeigt, was der nächste Schritt ist. Und ich möchte mit der Bibelstelle schließen, aus Römer 13, Vers 11. Und dort steht, liebt also eure Mitmenschen, denn ihr wisst doch, dass es an der Zeit ist, aus aller Gleichgültigkeit aufzuwachen. Unserer endgültigen Erlösung sind wir jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Letzte Woche haben wir Pfingsten gefeiert. Und ich möchte dir Mut machen, ich möchte dir heute Mut machen, dich auf dieses Wunder von Pfingsten einzulassen. Ich möchte dir Mut machen, einen Schritt zu gehen. Einen Schritt aus der Passivität rauszukommen. Dich auf Gott, dich auf den Heiligen Geist einzulassen. Und es für dein Leben anzunehmen. Und vielleicht findest du dich in dem jüngeren oder vielleicht auch in dem älteren Sohn wieder. Und als jüngerer Sohn möchte ich dich ermutigen, steh auf. Mach dich wieder ganz neu auf den Weg zum Vater. Er wartet auf dich. steht da mit weit ausgebreiteten Armen. Und vielleicht, wenn du dich als älterer Bruder wiederfindest, dann bitte den Heiligen Geist um Erkenntnis, dass er dir zeigt, wer braucht mich? Wem soll ich zur Seite stehen? Wem kann ich helfen, damit er den Weg zurück zum Vater findet? Amen.